Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zur mittlerweile Folge 139. Wie immer beim MLS-Podcast, ich bin wie immer nicht alleine. Mit dabei ist Anne.
Schönen guten Tag.
Und Vincent.
Hallo, Anne hat mich fett genannt. Ich reiche öffentliche Beschwerde ein.
Der gute Vincent.
Vincent, du bist nicht fett, aber du kannst dir gerne 2-3 Stühle schnappen, dann drehen wir doch rüber. Habe ich nichts dagegen. Also, bevor wir aber wirklich über die MLS reden, habe ich noch einen Spieler für euch. Seid ihr denn bereit?
Ja, Jimmy Chara.
Ja.
Also, mein Spieler, aufgewachsen in einer Hauptstadt. Spielte für tatsächlich 2 verschiedene Vereine in dieser Hauptstadt. Spielte ebenso für 2 College-Vereine, ehe man dann gedraftet wurde. Bei diesem Verein, wo man gedraftet wurde, konnte er sich aber nicht ganz durchsetzen, weswegen er an mehrere Vereine verliehen wurde, die ich aktuell noch nicht nenne. Bevor sein Vertrag ausgelaufen ist und er seitdem einen neuen Verein hat, beziehungsweise ein neuer alter Verein, denn eine Station, bei der er verliehen war, ist er aktuell unter Vertrag. Der Verein, der war hier oft im Gespräch tatsächlich, mal positiv, mal negativ, wobei das Negative eher in Erinnerung geblieben ist. Die Position des Spielers, oder habt ihr schon eine Idee, wer es sein könnte?
Ja.
Die Position des Spielers ist die des Torhüters. Dann in der Liga, wo er aktuell spielt, ist die USL Championship. Und er ist Europäer.
Wow, das grenzt es ja extrem ein. Ich habe eine Vermutung mittlerweile.
Dann gebe mal einen weiteren
Tipp. Ich weiß es.
Dann kann ich diesen bestätigen oder nicht.
Ich weiß es.
Anne.
Mein Tipp zu meiner Vermutung wäre, er hat nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Ich habe ja gesagt, er ist Europäer, von daher.
Ach ja, stimmt, gut. Sagen wir es anders, er hat die deutsche Staatsbürgerschaft.
Vincent, würdest du auch in deine Richtung gehen?
Yes.
Ihr habt absolut recht. Ich denke, da muss ich auch nicht sagen, welche Hauptstadt es ist, sondern Berlin. Ist ja logisch. Die 2 Vereine, kriegt ihr die zusammen?
Welche? Die College-Vereine?
Die Hauptstadtvereine.
Achso, ja.
Machen wir das mal so.
Also ich weiß Hertha.
Ja.
Und
TB.
TB, genau. Die deutsche.
Korrekt.
Die deutsche Krake.
Getraftet wurde er dann von Cincinnati, ehe es zu Louisville geht oder ging, und abschließend dann zu Phoenix Rising, wo er mittlerweile auch unter Vertrag steht. Und für die, die es immer noch nicht wissen da draußen, er war tatsächlich mal zu Gast bei uns. Von dem rede ich, Vincent oder Anne, wer möchte es auflösen?
Vincent, willst du den Vor- oder den Nachnamen sagen?
Ich sag seinen Spitznamen, die deutsche Krake.
Nein, nicht Tom Starke.
Nee, es ist ein gewisser Ben.
Und mit Nachnamen heißt er Lund.
Korrekt. Richtig. Der liebe Ben Lund war, wie gesagt, zu uns, bei uns zu Gast in einer der ersten Folgen. Tatsächlich war, glaube ich, sogar der erste Interviewpartner überhaupt. Könnt ihr gerne reinhören. Da bitte nicht wundern, wenn es noch ein bisschen komisch klingt, alles drum und dran. Das war, wie gesagt, so das erste Interview in unserer Anfangszeit tatsächlich. Von daher, ja, Ansonsten.
Übrigens, es war, falls es jemand schneller suchen möchte, es war Folge 16. Die kam am 28.06.2019 raus. Also noch sehr an unseren Anfangszeiten.
Schon. Ist in Ordnung.
Damals.
Die Zeit vergeht, Wahnsinn.
Aber ist ja auch interessant, was für einen Weg er seitdem gemacht hat. Dass er. Absolut. Damals war er noch im College und hat da erste Akzente gesetzt oder hat so gewisse erfolgreich, oder war so, nicht gewisse erfolgreich, aber man ist dadurch schon auch auf ihn aufmerksam geworden und das war dann durchaus auch schon realistisch, dass er von einem MLS-Team gedraftet werden konnte.
Er wurde zu dem Zeitpunkt schon gedraftet und war bei Louisville, oder so, als wir ihn zu Gast hatten.
Stimmt, genau. Aber auch von da an, es war ja immer komplett ungewiss, wie das weitergehen würde und war ja auch nie. Also man wusste wirklich nie, ob er wirklich jemals für Cincinnati spielen würde. Hat er, wenn ich mich nicht völlig irre, auch nie, sondern er war halt immer in der USL unterwegs. Ist da bei...
Die haben ja die Leihe auch beendet.
Ist da bei Phoenix Rising dann auch durchaus erfolgreich, könnte man sagen. Also er ist Stammtorhüter dort, spielt auch sehr solide. Das Problem bei Phoenix liegt an sehr vielen Punkten, aber meistens nicht an ihm. Er ist auch ziemlich oft im Team der Woche und regelmäßig auch in der Auszeichnung für den besten, für die beste Parade der Woche. Also man weiß ihn in der USL auf jeden Fall zu schätzen.
Definitiv wird sich natürlich zeigen, ob er tatsächlich früher oder später nochmal Fuß fassen wird. Wenn die Leistung bleiben und die MLS-Scouts auch mal ein bisschen USL schauen, dann muss es eigentlich so sein in meinen Augen. Aber klar, wer bin ich schon? Ich bin kein Scout. Von daher. Ansonsten. Gut, das war das Spielerquiz. Reden wir mal ein bisschen über ein kleines Event, sag ich jetzt mal, was die MLS ja seit ein paar Spielzeiten veranstaltet. Und zwar das MLS All-Star Game. An sich will ich ja nicht so zwingend auf die Spiele eingehen, oder auf das Spiel eingehen, sondern eher auf die kleinen, ich sag's mal, Minispiele, die ja stattgefunden haben. Da gab's ja ein paar interessante Spiele. Vincent, was ist bei dir hängen geblieben?
Ach, ein schönes Retro-Spiel von früher ist zurückgekommen, nämlich Goalie Wars. Das war mein persönliches Highlight. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ich glaube, Anne kann mir da bestätigen.
Absolut. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass es das Gerücht gibt, dass es wieder da sein würde. Und dann kam es wirklich.
Genau. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, so als kleine Erklärung. Es stehen im Mittelkreis oder halt an der Mittelkreislinie zwei Tore. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie weit die auseinander sind. Es ist nicht viel, ich glaube 20 Meter kann das sein, irgendwie sowas.
Ja, 15, kann sein. 15, aber sie 20 stehen jetzt, Meter. Sie standen jetzt weiter auseinander als damals. Damals standen sie viel, viel näher, fand ich.
Ja, ich fand es aber auch teilweise, würde ich tatsächlich sagen, ich hätte sie noch mal einen Ticken weiter auseinandergestellt tatsächlich. Aber es war ganz cool und ich fand es schon mal gut, dass sie es weiter auseinandergestellt haben, weil es dadurch irgendwie geiler ist. Du kannst auch viel besser reagieren als Torhüter. Und ja, die zwei Tore wurden eben gegenübergestellt. Und dann waren zwei Torhüter im Tor. Jeder hatte eben seine Hälfte. Die wurde eben begrenzt durch diese Mittelkreislinie. Und dann musste man in verschiedenen Disziplinen wie Abwurf den Ball ins gegnerische Tor werfen oder per Abschlag sozusagen ins Tor schießen. Und der gegnerische Torwart muss halt versuchen zu halten und das dann immer abwechselnd. Ist ganz unterhaltsam, ist echt ganz lustig, was die Torhüter da für Taktiken in der Wurftechnik und Schusstechnik teilweise haben. Und da sind dann auch mal die anderen richtig geilen Paraden natürlich dabei, wenn der Keeper richtig geil reagiert. Und es ist durchaus unterhaltsam, vor allem für Leute, die gern oder die Fan von Torhütern sind oder selber auch Torhüter sind. Ich glaube, da ist es echt ganz interessant. Und sowas kann man auch easy mal auf dem Sportplatz nachstellen, finde ich. Also wieso nicht? Ist echt unterhaltsam, lustig. Ich mag's, mir gefällt's und es gibt auch auf Social Media oder auch wenn man es mal auf YouTube googelt oder so, gibt's genug Videos dazu. Zieht's euch mal rein. Es macht echt Laune.
Sowieso finde ich übrigens, dass das Vorprogramm zum All-Star-Game dieses Jahr eher das Highlight waren im Vergleich zu dem Spiel. Das Spiel, klar, mag vielleicht auch für den einen oder anderen unterhaltsam sein, aber sie haben dieses Jahr ja diese Skill-Challenge wieder mehr ausgebaut. Die haben sie oft gehabt, aber jetzt dieses Jahr haben sie das wirklich erheblich mehr gemacht. Also in den letzten Jahren habe ich das nicht so mitbekommen. Der einzige Nachteil war, dass das nicht im TV übertragen wurde und man vor allem über Social Media danach dann so ein paar Ausschnitte sehen konnte. Und natürlich die Leute, die irgendwie vor Ort im Stadion waren, das war an dem Tag zuvor, vor dem Spiel. Aber ich finde, genau da müsste die MLS eigentlich rangehen und das noch mehr ausbauen, vielleicht noch mehr Disziplin machen und dann das noch besser auch in Spotlight setzen, damit man das auch besser nachverfolgen kann. Vielleicht mit Live-Übertragung bei YouTube. Vielleicht gab es es ja auch und ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil es einfach schlecht beworben wurde. Aber das war sehr unterhaltsam, sehr witzig und du konntest mal sehen, was auch so die einzelnen Spieler so können. Und sie haben sich dann auch mal an verschiedenen Disziplinen einfach auch ausprobieren können. Und auch so die Resonanz im Social-Media-Bereich fand ich war sehr positiv darauf. Sowohl auf Goalie Wars wie auch auf die anderen Disziplinen, wo dann die Feldspieler mit dabei waren. Also warum nicht da weitermachen? Am Ende das Spiel an sich hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert.
Das Spiel an sich habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich habe nur danach von mehreren Seiten und Leuten gehört und gelesen, dass es ein richtig gutes Spiel gewesen sein soll. Auch sehr offensiv von beiden Teams. Wie es nochmal ausgeht, also das MLS-Team hat, glaube ich, 2-1 gewonnen.
Ja. 2-1, genau.
Genau, gegen das Team aus der Liga MX aus Mexiko. Ich glaube, letztendlich war das MLS-Team schon leicht das bessere und überlegenere Team, aber es war relativ ausgeglichen und beide Teams waren anscheinend sehr stark, aber gut, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, hab's jetzt nicht gesehen, aber ja, an sich soll es kein schlechtes Spiel gewesen sein. Und auf deutscher Seite waren, glaube ich, Hani Mukhtar und Kai Wagner dabei, die dann beide in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden. Da wurde ja einmal in der Halbzeit das komplette Team durchgewechselt. Außer der Torwart, ich glaube, die MLS hat sogar 3 Torhüter dabei gehabt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer die ersten 2 Keeper waren, aber als dritter ist St. Clair drin gewesen. Der kam dann zur Hälfte der zweiten Halbzeit, wurde der dann eingewechselt und ist dann auch Man of the Match geworden, glaube ich sogar, oder Torwart. Der hat irgendeine Auszeichnung bekommen, wahrscheinlich Man of the Match. Und anscheinend musste er auch richtig viel gehalten haben, da zu dem Zeitpunkt vielleicht auch einen Elfmeter oder so. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr drüber nachgelesen. Aber das fand ich dann durchaus verwunderlich, dass er in der kurzen Zeit so eine Auszeichnung gleich gewinnt.
Ja, an sich ist es ja auch ganz cool, dass man es gegen die Liga MX macht, quasi gegen so einen direkten Rivalen irgendwie. Vor allem, wenn man sich die CONCACAF Champions League immer ansieht. Dann sind so die Teams, bei denen die MLS-Teams irgendwie dann noch die am meisten strugglen, eher noch Liga-MX-Teams. Von daher ist das an sich ja auch eine gute Partnerschaft, die man da hat. Vielleicht kann man das ja irgendwie auch noch ein bisschen mehr ausbauen. Also es wird ja eh mehr ausgebaut. Es gibt jetzt verschiedene Turniere, die man gegeneinander spielt. Jetzt dieses All-Star-Game, aber vielleicht kann man innerhalb des All-Star-Games das künftig mal ausbauen. Ansonsten, was ich persönlich mir fürs All-Star-Game gerne auch mal wieder wünschen würde, wäre ein East Coast gegen West Coast, weil das immer mal noch so ein bisschen, es brachte mal ein bisschen mehr Feuer rein.
Oh ja, ähnlich wie bei der NFL, beim, wo ist es, Pro Bowl, oder wie das heißt, glaube ich. Ja. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee.
Ja, das finde ich eigentlich echt cool, eigentlich die Idee, oder die gab es ja schon, von daher, das ist halt auch mal so ein anderer Reiz, als wenn du gegen einen All-Star-Team aus einer anderen Liga spielst oder aber ob du gegen die andere Division spielst. Dass du jetzt auf einmal mit deinen ärgsten Konkurrenten, sage ich jetzt mal, aus der eigenen Division oder aus der eigenen Conference zusammenspielen musst gegen die anderen. So nach dem Motto, der Feind meines Feindes.
Aber es ist witzig zu sehen, wie sich die MLS entwickelt hat. Am Anfang der MLS gab es ja auch dieses quasi All-Star-Game und da war es ja East Coast gegen West Coast und beziehungsweise Eastern Conference gegen Western Conference Und das hat man dann irgendwann abgeschafft, auch diese Skill-Challenges, wie zum Beispiel Goalie Wars dazwischen, weil man fand, dass das quasi nicht europäisch genug ist. Und weil das irgendwie auch zu wenig Leute dann interessiert hatte, gerade dieses Eastern Conference gegen Western Conference. Aber wenn man sich mal die Fanszenen heutzutage so ansieht, irgendwie die meisten haben keinen wirklichen Bock darauf, gegen irgendein 0815 Europa-Team zu spielen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch jetzt gegen diese Liga MX-Auswahl war das Interesse jetzt auch nicht super krass hoch. Es war okay. Aber die MLS entwickelt da schon gerade ein bisschen mehr Mut, auch mal alte Dinge wieder dazuzuholen, weil man gemerkt hat, irgendwie hängt da doch ganz viel Nostalgie dran, die einen so besonders gemacht hat und mit der man jetzt doch eigentlich weiterarbeiten könnte, weil eigentlich war es ja eine coole Idee. Und das ist halt das, was in Europa nicht existiert. Also, da kannte ich Goalie Wars jetzt in dem Sinne so nicht. Und warum dann nicht nochmal solche Sachen wieder machen? Was man zum Beispiel auch mal in so einem All-Star-Game wieder machen könnte. Wenn es ein Elfmeterschießen gibt, dann machst du halt nicht das klassische Elfmeterschießen, sondern machst die alte Variante aus der MLS damals, die ja auch bis heute sehr nostalgisch gerne betrachtet wird, aber natürlich im normalen Fußballbetrieb nicht mehr angewendet wird. Aber bei so einem Spiel wäre das doch perfekt, weil es einfach wahnsinnig unterhaltsam ist.
Das wäre natürlich sehr cool. Ich glaube auch einfach, die Fankultur hat sich an sich so verändert. Ich glaube, heutzutage das Problem ist, wenn du gegen europäisches Top-Team spielst, dass viele halt einfach dann dieses Team aus Europa supporten, anstatt so das eigene, aus dem eigenen Land oder so. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, was den Verantwortlichen ein bisschen Dorn im Auge war, wenn dann wahrscheinlich lauter Leute in Barca oder Bayern-Trikots rumsitzen, anstatt irgendwie in Trikots von ihrem Verein oder vom All-Star. Liga MX ist halt so... klar, es sind zwei Ligen, man hat irgendwie Vertrag, man hat ja auch diesen Leagues Cup und so, ist auch ganz nett und ich finde die Idee an sich nicht schlecht, aber man muss da noch irgendwie ein bisschen mehr Schärfe oder Feuer reinbringen, da fehlt's noch ein bisschen, dass du dir denkst, oh ja, jetzt wollen wir wieder was die Liga im X weghauen oder so, finde ich jetzt persönlich. Vielleicht ist es auch als Europäer ein bisschen eine andere Ansicht, vielleicht merkt man das irgendwie in den USA selber besser, aber ich finde so, da fehlt noch ein bisschen Feuer. Und bei East gegen West Coast, finde ich, wäre dieses Feuer einfach drin. Weil du dann sagst so als Supporters von einem West Coast-Team, ah, komm mal, ich sag jetzt mal ganz blöd, oh, die Deppen aus dem Osten, so, die lassen wir nicht gewinnen, weißt du, die hauen wir jetzt weg. Und die im Osten sagen wir, ja, keine Ahnung, die Hinterwäldler aus dem Westen, so, die können nichts oder keine Ahnung, weißt du, da ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr Verbundenheit drin zum eigenen Team von, was weiß ich, Eastern oder Western Conference. Und dass man das halt einfach ein bisschen mehr supportet, könnte ich mir einfach vorstellen, weil die Fankultur ja heutzutage auch einfach, die ist ja jetzt auch in den USA ein bisschen stärker, auch ein bisschen europäischer, was ich eigentlich ganz gut finde, weil die Stimmung in den Stadien einfach besser ist und man hat dann auch einfach mehr Verbundenheit zu seinem Team und liebt einfach sein Team mehr und ist jetzt nicht so einfach, oh ja, jetzt schaue ich es mal an, weil ich Lust habe oder so, sondern man steckt halt wirklich wie in Europa einfach hinter seinem Team und wenn dann man gegen die Westküste spielt und man ist Fan vom Ostteam, dann ist man halt so, ja gut, mein Team spielt im Osten, also bin ich jetzt auch für den Osten so. Ich glaube, das wird einfach noch mal ein bisschen mehr Feuer reinbringen, das Ganze.
Vor allem glaube ich, was das besser ermöglichen würde, wäre, dass du Spieler aus allen Teams mitnehmen kannst, weil jetzt war es in den letzten Jahren ganz oft so gewesen, dass immer nur aus vereinzelten Teams gleich mehrere Spieler kommen. Und andere Teams dafür dann komplett unten durchfallen. Und für die Fans ist das natürlich meistens komplett uninteressant, was dann im All-Star-Game stattfinden wird, weil da ist ja kein Spieler, zu dem du irgendwie eine besondere Verbindung hast. Oder meistens ist da keiner mit dabei.
Ja. Weil ich sag mal so, Western gegen Eastern so, das wären jetzt aktuell 14 Teams pro Konferenz. Jetzt kommen noch zwei Expansion-Teams in nächster Zeit dazu, dann hast du 15 Teams. Das sind 15 Spieler, das ist eigentlich eine richtig gute Anzahl. Das heißt, dass du von jedem Team einen Spieler mitnimmst und dann halt vielleicht noch, wenn ein Team zwei gute Spieler hat oder so, dann wählt man halt von ausgewählten Team noch einen zweiten Spieler dazu, dass du halt ein gutes Team zusammenbekommst, dass du in der Halbzeit komplett durchwechseln kannst. Dass du so am Schluss, was weiß ich, dann 20 bis 22 Mann hast oder so. Das kann man ja dann machen und ich finde, das wäre dann auch voll in Ordnung.
Ja, bindet dann auch die Fans viel besser.
Absolut.
Weil so hat man dann in den letzten Jahren war es ganz oft gewesen, dass du dann irgendwie so 3-4 Spieler vom LAFC, LA Galaxy mit dabei hattest. Philly hat ganz oft mehrere Spieler dabei. Ich glaube jetzt dieses Mal auch wieder 3. Da ist oftmals so ein Run, weil das irgendwie ganz bestimmte Spieler sind, die eh von der MLS besonders supported werden oder weil diese Spieler halt auch gerade eine sehr gute Zeit haben, dann haben sie es selbstverständlich auch verdient. Aber bei manchen Spielern ist es halt echt so, dass sie einfach nur ihres Namens wegen mit dürfen, obwohl man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass da die super krasse Leistung mit dabei ist. Von daher wäre es dann ganz gut, wenn auch mal andere Spieler mit dabei sind.
Ja, das sowieso, aber ich denke, die MLS wird sich in den nächsten Jahren sowieso viel besser oder viel weiterentwickeln, dass dann irgendwann auch mal nicht immer ein Carlos Vela, ein Charles Gill und wie es alle heißt dabei sind, wenn die halt mal eine schwache Saison haben, muss man sozusagen.
Ich überlege übrigens gerade, wie ist denn das im WM-Jahr? Wie der MLS-Spielbetrieb in dem Jahr aussehen wird? Weil in dem Zeitraum können sie de facto ja eigentlich gar nicht spielen. Klar, es sind immer noch genug MLS-Stadien frei. Aber die Frage ist, wollen sie in der Zeit spielen? Es könnte positiv sein, es könnte aber eben auch extrem in die Hose gehen, weil die Leute natürlich alle auf die WM fokussiert sind. Und wie würde das mit dem All-Star-Spiel übereintreffen?
Ich glaube, das können wir nach dem Break mal diskutieren.
Ja, korrekt. Also wir können es ja mal intern besprechen, nach der Pause oder so. Wie dem auch sei, ich will was trinken, deswegen sind wir gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, wir sind wieder da hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Und ja, reden wir mal, auch wenn es erst in 4 Jahren ist, über die kommende Winter-WM. Nein, Spaß. Über die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. An sich natürlich, wer die MLS verfolgt, was sie alle tut, weiß ja, dass die MLS in der Regel so gegen November, Dezember endet. Mit Playoffs, alles drum dran, dann vorbei. Ja, in dem Jahr ist da, oder 2026 ist natürlich die Frage, wann ist das Ganze fertig, beziehungsweise wann findet die WM statt, weil während der Spiele kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie groß Fußball gespielt wird, weil klar, USA, Kanada als Gastgeberländer, die stellen verdammt viele Spiele ab. Dann sind natürlich noch andere Nationen dabei, die auch Spiele von der MLS haben und, und. Von daher kann ich mir nicht groß vorstellen, dass irgendwie der Spielbetrieb währenddessen weiterläuft. Zumal auch die ganzen Stadien, ich will nicht sagen blockiert sind, aber gerade zum Beispiel Seattle, wo ein paar Spiele stattfinden, kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf einmal heißt, ja gut, am Montag ist zum Beispiel Länderspiel, am Dienstag spielen die Sounders zu Hause. Von daher gehe ich davon aus, dass währenddessen die MLS pausiert, das ist, denke ich, so ein Monat, 40 Tage rum oder 42, und dann geht es weiter, ganz normal. Winter-WM wäre zwar schön, da dann die MLS abgeschlossen ist und voller Fokus auf die WM, aber gerade bei der Temperaturen im Winter in Kanada muss nicht sein.
Na gut, von der MLS sind, glaube ich, gar nicht so viele Stadien betroffen, weil man sich dazu entschieden hat, vor allem Footballstadien zu nehmen. Klar, bei den Seahawks, den Sounders, trifft das zu. Boston überlege ich gerade, ob Foxborough mit dabei ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber da gäbe es auf jeden Fall noch genug andere Stadien, in denen man theoretisch spielen könnte. Aber klar, du hast zum einen die Spieler, die dir dann fehlen, aber die hat man jetzt oftmals auch. Und trotzdem spielt die, ist der Ligabetrieb meistens dann noch weitergegangen, obwohl sie im Sommer immer mal eine Pause von so etwa anderthalb Wochen einlegen, die dann so als Länderspielpause gewertet werden kann. Aber über so einen langen Zeitraum weiß ich gar nicht, wie sie das machen. Was natürlich möglich wäre, dass sie früher anfangen, also zum Beispiel wirklich direkt Anfang März, dann diese Pause dabei haben und dafür länger rausspielen. Also eventuell der MLS Cup erst Mitte Dezember dann stattfindet, wenn man so dann die Wochen wieder reinholen könnte. Oder dass man dann einfach zwischenzeitlich einen deutlich strengeren Spielplan hat, mit zum Beispiel zwei Spielen in der Woche, damit man dann ausreichend Spiele hat. Was natürlich auch möglich wäre, einfach den Spielplan zu kürzen, ist aber vielleicht nicht die schönste Variante.
Ja gut, aktuell ist ja so, dass man gegen jedes Team aus der Conference zweimal spielt und dann ein paar von der anderen Conferences. Dass man vielleicht diese paar Spiele von der anderen Conference einfach weglässt oder so. Das wäre vielleicht so eine Kürzung, wo ich sagen würde, ja, kann man mal für ein Jahr machen. Aber mehr würde ich dann auch nicht kürzen. Und ich glaube, das könnte dann von insgesamt vom Zeitraum her hinkommen. Und dann vielleicht noch ein paar englische Wochen mehr. Aber ja.
Aber was ich mich wirklich frage, könnte die MLS nicht sogar davon profitieren, währenddessen zu spielen, weil eh sehr viele fußballbegeisterte Personen im Land sein werden, vielleicht sogar auch in derselben Stadt. Und natürlich muss man dann den Spielplan sehr, sehr gut abpassen, dass man an einem oder an Tagen spielt, an denen bei der WM gerade vielleicht kein Spiel stattfindet oder zumindest nicht in der Stadt ein Spiel stattfindet, sodass die Fans dann vielleicht eher noch das Interesse bekommen, was man zum Beispiel machen könnte, rein theoretisch. Ich habe jetzt nicht mehr die ganzen Städte im Kopf, aber wenn jetzt in Houston ein MLS-Spiel stattfindet, dann setzt man das so an, dass es beispielsweise nachmittags ist, weil man weiß, abends ist ein WM-Spiel, zwar nicht in derselben Stadt, aber gut, rein theoretisch kann man es auch in derselben Stadt machen, aber dann können sich die Leute das trotzdem selber im Fernsehen ansehen, aber können nachmittags noch bei dem Spiel gewesen sein. Das wäre ja möglich, ist nur die Frage, ob die Fans das dann tatsächlich machen. Aber bei einigen kann ich mir das schon vorstellen. Ach, oder aber man sitzt dann halt wirklich in wahnsinnig leeren Stadien. Aber so richtig kann ich es mir nicht vorstellen, eigentlich.
Also ich bin ja zu dem Zeitpunkt, habe ich ja stand jetzt ja auch vor, zur WM rüberzufliegen und da ein bisschen durchs Land zu reisen für die Spiele. Ich könnte mir tatsächlich dann auch vorstellen, dass ich MLS-Spiele halt so mitnehme. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass viel mehr so Leute wie jetzt ich zum Beispiel diesen Plan dann haben, vielleicht dann noch ein MLS-Spiel mitzunehmen, vor allem wenn es in der Nähe von der Stadt ist, wo man gerade ist oder so. Weil ich sag mal so als Beispiel, in Kansas, wenn man dann in Arrowhead Stadium spielt, ist dann da ein Spiel und am nächsten Tag spielt dann halt Sporting in ihrem Stadion. Und dass du dann sagst so als Fan, ja, ich bin jetzt in der Stadt und schaue mir alle WM-Spiele in der Stadt an oder ich bin jetzt in der Stadt so 2-3 Tage und dann reise ich zur nächsten und dann, ja gut, ich bin eh fußballverrückter Fan, wieso schaue ich da nicht so die heimische Liga an? Die MLS kennen ja viele Fußballfans mittlerweile oder sie ist ja mittlerweile ein Begriff, gehört hat sie jeder schon mal und da denken sich dann vielleicht bestimmt einige, die dann sagen, ja, nö, schauen wir uns mal an. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Genau, das ist ja auch meine Überlegung, aber so wie ich ja auch plane, in die USA zu dem Zeitpunkt zu reisen, rein zufällig, weil da halt dieses große Fußball-Event stattfindet. Aber das Problem ist ja, dass wir natürlich sowieso schon Fans der MLS sind. Mhm. Und das natürlich mit Kusshand mitnehmen würden, dass man dann gleich noch die Spiele von MLS-Teams sehen könnte. Aber ist halt die Frage, was macht so der ganz klassische Fußballfan, der zur WM einfach dahin fährt. Mhm. Ja, also für die MLS ist dieser Zeitpunkt auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit, so oder so, wenn sie sich da wirklich geschickt anstellen, geschickt Werbung auch machen, dann müssen da zeitlich noch nicht mal unbedingt Spiele stattfinden, aber so ein paar Aktionen könnten auch der Liga nochmal helfen, da international bekannter zu werden oder auch im eigenen Ansehen nochmal zu steigen.
Ja, gut möglich.
Reden wir mal, oder kommen wir jetzt mal weg von der WM 2026, ich meine, das ist ja sowieso noch 4 Jahre bis dahin, und reden jetzt mal wirklich über ein paar Spiele, außer ihr habt doch was, was euch auf dem Herzen liegt.
Nö.
Dem ist nicht so. Gab ja ein paar Spiele mal wieder an dem Spieltag. Vorab gab es irgendein Spiel, über das ihr unbedingt sprechen müsst.
Nö.
Nö.
Okay. Dann fange ich gleich mal mit einer Szene an, die ich persönlich nicht ganz so sport. Also gut, wenn es einen Verein gibt von diesen ganzen MLS-Vereinen, wo ich so eine Aktion zutrauen würde, dann würde ich Miami sagen. Und zwar, was ist denn passiert? Miami gegen New York City FC stand zu dem Zeitpunkt 1-2 für den Titelverteidiger. Und es liegen so im Strafraum von den New York City FC jeweils ein Spieler von einer Mannschaft auf dem Boden verletzt. Und klar, du willst den Ball ins Ausspielen. Das war auch der Plan von dem Verteidiger von New York City FC. Nur der Spieler von Miami denkt sich, nö, wir spielen weiter. Über ein paar Flanken, Pässe, dies, das, ist dann der Ausgleich gefallen. An sich klar, wenn du Fairplay nicht lebst, dann machst du das halt, aber auf der anderen Seite ist es halt grob unsportlich, weil da will ein Spieler den Ball ins Ausschießen, weil auch der Gegenspieler auf dem Boden liegt, und dann sowas zu machen, ist halt einfach nicht mal im Ansatzweise sportlich. Problem ist natürlich, die ganzen Kiddies oder Beckham-Fanatiker, sag ich jetzt mal, sehen das, befinden das für gut, weil wenn es die Vorbilder machen, ist es in Ordnung und machen es dann später auch. Und so geht eigentlich der Fairplay in meinen Augen kaputt oder verloren, wenn ich solche Aktionen zu Gesicht bekomme. Ihr habt die Szene auch gesehen, solche eine, dass ich unterbrochen habe, weil ich euch darauf hingewiesen habe. Wie habt ihr die denn wahrgenommen oder interpretiert?
Das ist auf jeden Fall keine Fairplay-Aktion von Inter Miami gewesen. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Aber was man auch sagen muss, es passiert nicht sofort danach. Also es ist nicht so, dass der Verteidiger den Ball ins Auskicken will, dann schnappt sich ein Miami-Spieler schnell den Ball und eine Sekunde später fällt das Tor, sondern das dauert schon eine ganze Weile und ist dann auch wiederum schlecht verteidigt. Und was man vor allem auch sieht, zwar spielen die Verteidiger vom New York City FC dann auch weiter, aber sie verteidigen halt wieder nicht gut und geben daher überhaupt erst die Möglichkeit. Wenn sie wirklich gewollt hätten, oder das Problem in meinen Augen war in der Situation auch, dass, klar, du hast nur die Entscheidung. Willst du, wenn du jetzt unbedingt willst, dass hier wirklich auf Fairplay gemacht wird, dann bewegst du dich gar nicht mehr, um da ein ganz deutliches Zeichen zu setzen. Aber offensichtlich waren sie ja in der Sekunde damit einverstanden, dass weitergespielt wird, weil sie ja verteidigt haben. Klar, man sagt immer, spiel weiter, bis der Schiedsrichter pfeift, logisch. Aber dann läufst du einfach auch an diese Gefahr, dass genau das dann passiert. Und die, an sich würde ich sogar sagen, dass die Situation davor zwar kein Fairplay war und auch absolut scheiße ist und nicht für Inter Miami spricht, dass dieses Tor gefallen ist, würde ich aber behaupten, passiert nicht aufgrund dieser, in Anführungsstrichen, Fairplay-Situation, weil noch genügend Verteidiger da waren, die nichts mit der Situation davor zu tun hatten und die Situation sozusagen, die verletzten Spieler waren auf der rechten Seite des Strafraums, das Tor lief dann komplett aber über die linke Seite und das war, weiß ich, es war einfach wirklich auch schlecht vom New York City FC dann verteidigt. Und als dann der Ball drin war, da hat man sich dann natürlich beschwert, so, Fair Play. War halt nicht besonders smart gemacht in jeder Hinsicht. Beziehungsweise hätte man denn da nochmal energischer auch auf den Gegner einreden müssen, um ihm mitzuteilen, dass das scheiße war. Und dass man sich sowas nicht gefallen lässt. Dann hätte man da vielleicht sogar auch eine einvernehmliche Lösung finden können. Das hat man ja durchaus auch schon in anderen Spielen, in anderen Ligen gesehen. Aber so richtig energisch waren sie dann da auch nicht gewesen, weil sie irgendwie auch wussten, dass das jetzt zwei Situationen waren, die zwar relativ kurz aufeinander folgten, aber an sich nicht mehr viel miteinander zu tun hatten.
Vincent, hast du die Szene gesehen?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay. Ja gut, ich verstehe deinen Standpunkt. Klar, das Tor ist nicht eine Sekunde nachgefallen, wie du gesagt hast, sondern waren ein bisschen mehr, aber das war halt in dem Angriff. Von daher ist es halt in meinen Augen dumm, dämlich, nicht fair, alles drum und dran. Aber generell, also gehen wir jetzt mal weg von der Szene, was mir in dem Spiel auch noch aufgefallen ist, die viele Anzahl an Fehlern, die zu Gegentoren führen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es 2-2 ein Fehler war. Darum soll es nicht gehen, aber das 3-2 zum Beispiel war ein Fehler. Da gab es bei, wie gesagt, bei fast jedem Spiel gab es diese gravierenden Fehler, die zum Tor geführt haben. Sei es jetzt ein Fehlpass. Ich glaube, Chicago hat auch einen Bock geschossen, alles drum und dran. Ist es irgendwie verhältnismäßig viel jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen oder auch zur letzten Saison oder habt ihr da eine andere Wahrnehmung?
Also das 3-2 zum Beispiel war wirklich katastrophal. Wer die Szene nicht gesehen hat, ein Verteidiger will den Ball zu einem anderen Verteidiger passen, kullert ihn aber nur ein bisschen an und Miami bedankt sich natürlich, schnappt sich den Ball und schießt das Tor. Das war wirklich katastrophal in der Situation, zumal du aufgrund dieses Verhaltens dann am Ende verlierst. Aber ja, ich finde auch, man hat es so in den letzten 2-3 Spieltagen ganz schön deutlich gesehen, auch anhand der Anzahl an Toren, die gefallen sind, dass du oftmals Partien jetzt sehr viel hattest, wo mindestens 5 Tore gefallen sind oder noch mehr. Das ist eigentlich viel zu viel. An sich finde ich ja Spiele cool, wo viele Tore fallen, aber dann wäre es halt irgendwie schöner, wenn die aufgrund von Taktik fallen und nicht aufgrund solcher teilweise eklatanten Fehler von meistens nicht nur einem Spieler, sondern von gleich mehreren Spielern. Das ja, spricht leider nicht so richtig für die Verteidigung der MLS und ist natürlich auch ein bisschen bitter. Auf jeden Fall also Nachholbedarf für sämtliche Teams.
Das sowieso, aber ja, das wird sich hoffentlich widerlegen, weil es ist in den letzten Wochen schon viel zu viele Fehler gewesen, die man halt hätte vermeiden.
Aber woran liegt es, die Frage?
Aufgepasst hätte. Unkonzentriertheit? Weiß ich nicht. Also, ja, ich meine, klar, Fehler sind menschlich, passieren, wir alle machen Fehler, aber die Anzahl an Fehlern ist halt, wie gesagt, in den letzten Wochen überproportional gestiegen. Aber ihr könnt mal draußen eure Meinung reinschreiben. Vielleicht seid ihr auch anderer Meinung und meint, es sei besser geworden. Kann ja auch sein. Wir machen nochmal ein kleines Päuschen, sind gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir sind wieder zurück hier nach einer kleinen Pause auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir haben uns soeben ein bisschen über die Anzahl an Fehlern unterhalten, die zu Gegentoren resultieren, weil natürlich, klar, wenn ihr auf die Highlights schaut oder auf die Ergebnisse, klar, es gibt mal 0-1, aber es gibt auch 4-1, 4-3, 5-2, 5-0 und. Ein Spiel, das müssen wir leider erwähnen, weil es wieder gedreht wurde. Vincent, es tut mir leid, aber es war Austin gegen Kansas City.
Ich kann da schon mal für Vincent sprechen. Wir haben das vorhin schon mal analysiert, was da los war. Dazu muss man natürlich sagen, es war selbstverständlich nur ein Trainingsspiel.
Natürlich.
Und Kansas hat ja 3-1 geführt. Und der Trainerstab und auch der medizinische Betreuerstab hatte da einen ganz eindeutigen Plan. Und der sah so aus, dass sie auch die Moral des Teams einmal in einer Drucksituation testen wollten. Mhm. Deswegen haben sie bei dem Stand von 3-1, beziehungsweise 1-3, es war ja ein Auswärtsspiel für die Jungs aus Kansas, haben sie dann dem Team gesagt, Jungs, schaltet mal 3 Gänge zurück. Wir müssen hier mal abwarten, wir müssen ein bisschen mehr Druck aufbauen. Dann hat man gewartet, bis es 4-3 steht, um sie da wirklich in die Drucksituation zu bekommen und wollte halt sehen, wie sie agieren, wie sie jetzt daraus sozusagen doch nochmal mindestens 1 Punkt oder 3 Punkte mitbringen können. damit sich da wirklich was aufbaut. Selbstvertrauen und auch das eigene Können nochmal selbst auch zu schätzen wissen und vor allem spielerisch sich nochmal mehr ins Zeug zu legen. Das Problem an der Stelle war dann aber leider der Schiedsrichter, der von diesem Plan nichts wusste und dann diese Trainingspartie leider beendet hatte. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber auch kein Problem, weil jetzt der medizinische bzw. psychologische Betreuerstab rankommt und jetzt mit den Jungs genau daran arbeitet und auch weiß, wie sie in der Situation jetzt gearbeitet haben und wie man sie jetzt aufbauen kann. Und das nächste Spiel wird dann selbstverständlich ein Sieg werden. Habe ich das richtig wiedergegeben,
Vincent? Ja, absolut. Man muss ja auch mal testen, weißt, wie der Körper so reagiert, nachdem man richtig glücklich und zufrieden ist und 3-1 führt und dann plötzlich so voll auf die Schnauze kriegt. Da müssen ja Profisportler damit umgehen können, mit solchen Situationen. Nicht, dass man irgendwie zerbricht und depressiv wird und dann ist die Karriere am Arsch. Das darf ja nicht passieren. Das heißt, sowas muss wohl geübt sein. Das machen viele Teams gar nicht, viel zu wenig. Ich finde es stark, dass Kansas da auf so eine Methode setzt und wieso nicht in einem Testspiel wann dann? Also alles richtig gemacht, meinen Augen. Und ich finde es eine durchaus wichtige Maßnahme, die man mal durchführen muss.
Wird viel zu oft vergessen.
Absolut.
Falls er da draußen jetzt sitzt und, keine Ahnung, noch zur Schule geht oder vielleicht irgendwas Wichtiges für die Arbeit fertigstellen müsst und es total verschwitzt habt, ihr könnt gerne Vincent und Anne schreiben, weil was hier an Ausreden auf den Tisch legen, ist das bemerkenswert.
Also, hast du dich mal über die MLS und die medizinischen Regeln informiert, was man da alles machen muss, Daniel? Dann wirst du wissen, dass wir absolut die Wahrheit reden.
Ich hoffe das schon mal nicht. Nein, dazu. Es war wieder so eine Zwei-Tore-Führung, die man gebottelt hat. Ist an sich ärgerlich, aber das passiert halt den Besten, Vincent. Von daher.
Willkommen im Club, Vincent.
Na, hi.
Ja.
Das sind nur die Coolen in dem Club. Alle, die da nicht drin sind, das sind alles Versager und Loser.
Stimme ich zu.
So.
Ansonsten.
Ja, ansonsten. Ja, es gab ein Spiel.
Okay, ja, ich mach's kurz. Lieber Michi, ich gratuliere dir zum erneuten Sieg. Zum mittlerweile dritten Sieg in Folge gegen Seattle. Ja.
Angstgegner Real Salt Lake.
Es wird langsam echt ein Angstgegner. Ich habe auch so langsam die Befürchtung, dass das mit Playoffs vielleicht tatsächlich nur ein Traum bleibt, aber ist halt so. Ich meine, hey. Gut, wir haben jetzt ein Spiel weniger als Nashville, von daher.
Guck mal.
Wird sich zeigen, ob wir irgendwie noch uns reinschmuggeln über den Strich, weil es sind mittlerweile 33 und wir haben 32 Punkte, von daher ist es halt spannend, ob wir es schaffen oder nicht.
Es ist allgemein richtig spannend. Von Platz 6 Los Angeles Galaxy bis Platz 11 Vancouver sind es halt nur 3 Punkte. Das ist alles drin.
Und dann hast du den guten alten Osten, wo du gut, okay, du hast von Platz 5 bis Platz 13 5 Punkte, von daher ist es eine geile Saison, muss man sagen, tatsächlich, wo man wirklich bis zum Ende fiebert, welches Team denn reinkommt. Wenn es so bleibt und die Sounders am Ende scheitern am 34. Spieltag, dann hey, alles gut, aber so langweilig wie jetzt hier zum Beispiel so ein Philadelphia oder ein LAFC oder Austin, brauche ich doch nicht.
Na gut, man muss schon sagen, ich finde es durchaus überraschend, dass sowohl im Westen als auch im Osten 2 Überraschungsteams eigentlich sind, nämlich mit Austin und Montreal. Ich finde, damit konnte man nicht rechnen, vor allem nach den letzten Jahren, beziehungsweise Austin nach dem letzten Jahr, wo sie ja auch katastrophal unten rumgegurkt sind, was jetzt nicht keine Überraschung war nach der Gründung, so erste Saison, das ist klar, dass man da noch nicht so gut performt. Aber dass man jetzt gleich so stark performt, finde ich durchaus überraschend. Aber das Team hatte Potenzial, habe ich schon in der ersten Saison gesehen, dieses Potenzial. Man musste es halt nur mal einspielen. Und Montreal tatsächlich finde ich sehr stark. Es ist auch so ein Team, was ohne große Stars und so auskommt und einfach ein Kollektiv ist und die ihr Spiel durchziehen. Die sind halt auch sensationell Zweiter, gerade im Osten. Und das ist jetzt auch sowas, wo ich sagen muss, habe ich nicht sehen kommen, ehrlich gesagt. Also von dem her richtig stark, was die da zurzeit auf die Reihe bringen. Mit Wilfried Nancy haben sie jetzt einen Trainer gefunden, der aus dem Team einiges rausholt. Weil, ja, was ist so, der Star im Team ist ja eigentlich fast Dordje Mihajlovic. So, sonst fällt mir jetzt da gerade kein Name ein, der jetzt so richtig groß und raussticht aus Montreal. Man kennt vielleicht noch Alistair Johnson. Also, ich schaue jetzt gerade auch nebenbei den Kader an. Gut, Kamal Miller kennt man vielleicht, kanadischer Nationalspieler, der auch richtig stark ist. Aber sonst so die anderen Namen, das sind jetzt keine Namen, die man jetzt so groß kennt. Gut, die Legende Kai Kamara, aber der spielt jetzt auch nicht mehr so oft mit 37. Und ja, von dem her finde ich das sehr bemerkenswert, was dieses Team auf die Reihe stellt.
Daniel hat jetzt hier aber gerade heimlich versucht, wieder von den Sounders wegzusneaken. Wenn man sich aus die Partie der Sounders gegen Real Salt Lake mal statistisch ansieht, dann war das mal wieder eine ganz klassische Salt Lake-Partie. Aus nichts viel machen.
Stimmt.
Aus gefühlt 2 Torschüssen 2 Tore machen. Oh. Und dann am Ende wirklich als Sieger vom Platz zu gehen. Um das mal in Zahlen zu sagen. Ballbesitz beispielsweise ist sehr schön. 69% für die Sounders, 31% für Salt Lake. Dann beispielsweise die Ecken, auch sehr interessant. 7 Ecken für die Sounders, keine Ecke für Real Salt Lake. Und Schüsse aufs Tor. Naja, bei den Sounders waren es 15, bei Real Salt Lake waren es, ne, wobei es ja nicht die Schüsse aufs Tor, das sind in dem Fall die Gesamtschüsse, waren es 8.
Nee, Schüsse aufs Tor, schon das, fast. Gesamtschüsse war noch mehr.
Ja.
Gesamtschüsse war 25 zu 12.
Ah, ne. Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selber fälsch, von daher. netter Versuch.
Aber, also, man sieht schon, eigentlich hätten die Sounders da durchaus auch die Möglichkeit gehabt, haben sie aber wieder mal nicht genutzt bei ihrem Angstgegner Real Salt Lake. Gemacht,
von daher, ich meine, das soll ich mich jetzt in den Schlaf weinen.
Und das einzige Tor von den Sounders hat ausgerechnet Rusnak gemacht, der damit gegen sein ehemaliges Team traf. Ich weiß gar nicht, ich habe die Szene nicht gesehen. Ist er schnell weggerannt vor den Salt Lake-Spielern, oder?
Bei einem Heimspiel. Und ich meine, die haben wir kurze Zeit später getroffen. Von daher ist es ja in Ordnung. Also schlagen ist nicht in Ordnung, wenn du verlierst, aber ja. Das war dann auch wieder so ein unnötiges, dummes Gegentor, wo du halt zu dumm bist zum Verteidigen. Von daher. Vincent. It's your turn for some transfers.
Sim Transfers. Ja, viel ja, gab es jetzt nicht mehr, aber es waren doch vielleicht so 1, 2, 3. Einmal gab es wieder eine Laie, die ich nicht verstehe. Ich weiß nicht wieso. Cole Bassett wird wieder von den Rapids ausgeliehen, nachdem es in, ich glaube, Feyenoord war es, wo er kaum gespielt hat. Nur ein paar Kurzeinsätze hatte, ist er jetzt wieder in die niederländische Liga, aber diesmal zu Fortuna Sittard. Ein bisschen ein kleineres Team, wo ich jetzt denke, da wird er dann auch spielen. Aber ich weiß nicht, wieso der mit Krampf irgendwie jetzt wieder nach Europa muss. Ist jetzt auch erst 21 und ich finde, so eine Saison als Stammspieler bei den Rapids würde ihm, glaube ich, auch nochmal ganz gut tun. Weil jetzt, weiß nicht, Fortuna Sittard ist jetzt nicht so, ich sag mal, nicht so das Traumziel in Europa, was man haben möchte. Klar, wenn er jetzt dort gut performt, würde er bei den niederländischen Top-Teams vielleicht nochmal Fuß fassen können, außer vielleicht bei Feyenoord, aber ja, ich weiß nicht. Da hätte er vielleicht dann noch ein besseres Team finden können in Europa in 1, 2 Jahren, wenn er stattdessen nochmal eine starke Saison MLS gemacht hätte. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt.
Sehe ich genauso. Ist wieder so ein klassisches Beispiel. Der Spieler will unbedingt nach Europa, also ich vermute es. Setzt sich aber noch nicht so richtig durch, weil ihm einfach auch noch Erfahrung fehlt. Und das ist wirklich das ganz klassische Ding. Warum bleibst du nicht noch 1 oder 2 Jahre in der MLS? Bist dort Stammspieler, zeigst, was du kannst, nimmst nochmal viel Erfahrung mit auf Profiniveau und gehst dann nach Europa. Nee, so will man schon als junger Spieler nach Europa, weil man denkt, man wird der größte Star und stolpert dann da ganz schön kräftig.
Ja. Also es soll jetzt kein Disrespect gegen Fortuna Sittard oder halt in Niederlande sein, aber ich glaube schon, dass seine Ansprüche auch erstmal höher waren, weil Feyenoord ist jetzt kein schlechter Verein gewesen, so in der ersten Laie ist ja ein durchaus guter Einstieg, spielen ja international und oben mit in den Niederlanden, aber er hat da halt so gut wie nie gespielt und da ist er halt echt krachend gescheitert. Und dann halt so Fortuna Sittard so als neuen Verein ist halt doch ein krasser Unterschied, finde ich. Weil es doch ein Team ist, das, glaube ich, eher gegen Abstieg spielt. Und ja, weiß nicht, ob das so sein Karriereplan war, von dem her. Naja, mal abwarten. Sonst gab's noch, genau, die Refs haben einen ihrer, meiner Meinung nach, Leistungsträger auch abgegeben, nämlich Arnor Traustason. Ich finde, in den letzten Spielen war er sehr konstant, auch allgemein immer, wenn er gespielt hat. Durchaus guter Spieler, ist zu Norrköping nach Schweden, glaub, gewechselt. Ja, wieso man ihn abgegeben hat, ablösefrei, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er näher an die Heimat oder so, kann schon sein, ist ja Isländer. Dann gut, verständlich, dann will immer ihn vielleicht keine Steine im Weg hängen, wenn er Fernweh hat, aber, oder Heimweh besser gesagt, aber sonst so rein aus sportlicher Sicht finde ich schon ein Verlust für die Refs. Dann gab es noch einen offensiven Spieler für die Red Bulls. Anne, darfst du ein bisschen was sagen?
Ja, den Red Bulls ist aufgefallen, dass sie dringend mal einen Stürmer brauchen. Und ich muss gerade mal schnell den Namen raussuchen. Er hat aber meines Erachtens nach noch nicht mal gespielt, obwohl er eigentlich hätte er schon gesollt. Sekündchen.
Meinst du den Brasilianer oder Tyler Pescher?
Nee, Tyler Pescher haben sie sich von Houston geholt.
Genau.
Als, ja, rechter Flügelstürmer. Mal abwarten. Wie gesagt, bisher hat er noch gar nicht gespielt.
Und dann klappt noch so ein Brasilianer, aber ich weiß gar auch gerade nicht mehr, wie der heißt.
Genau, aber das ist Elias Manuel. Hatten wir den nicht schon? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Boah, weiß ich gar
20
nicht
Jahre jung erst. Auch ein rechter Flügelstürmer. By the way, ich dachte die ganze Zeit, der ist Mittelstürmer.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Aber
ist was Offensives, die tendenziell Tore schießen könnten.
Ja, weil das Problem ist halt weiterhin, die Verteidigung ist soweit ganz okay. Das passt. Aber vorne werden halt keine Tore geschossen. Das hat man im letzten Spiel gegen Orlando hervorragend gesehen. Man hatte 12 Torschüsse, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte. Und nicht einer davon war drin und das darf dir nicht passieren, weil du verlierst solche Spiele dann am Ende. Mhm. Weil vorne es nicht geschafft wird, den Ball mal ins Tor zu bringen. Und dann musste sich jetzt da mal ein bisschen mehr verstärkt werden, weil wirklich die, gerade die Mittelstürmer waren jetzt nicht so das Beste, was man haben kann.
Yellow from the egg. Ja, sonst wurde noch Alexandru Matan von Columbus zurück in die Heimat nach Rumänien ausgeliehen. Ich glaube zu FC Rapid oder so. Ja, finde ich auch überraschend, weil an sich war es ein guter Spieler, aber ich glaube, in letzter Zeit hat er nicht so oft gespielt, ich weiß nicht wieso. Dann kommen wir zur Geldmaschine Charlotte, die finanziell einfach den Durchblick haben. Sergio Ruiz wechselt für 1 Million zurück in seine Heimat, in die zweite spanische Liga, zu Granada. Ja, wie gesagt, zur Vereinsgründung ablösefrei geholt, jetzt für 1 Million verkauft. Läuft bei denen. Ich glaube, so Transfers gab es ja jetzt schon 2, wo sie auch ablösefrei geholt haben und dann, glaube der eine sogar auch ein bisschen über 1 Million und der andere sogar über 2-3 Millionen oder so verkauft haben. Also von dem her, finanziell machen sie da auf alle Fälle nichts falsch und ich glaube, jetzt Sergio Ruiz war jetzt auch kein Spieler, den man jetzt groß vermissen wird. Er hat zwar regelmäßig gespielt, aber mir ist er jetzt zumindest nie so positiv aufgefallen. Und sonst, genau. Was wir letztes Mal angesprochen haben, ist ja Haris Mudunjan, der ja keinen neuen Vertrag bei Cincinnati bekommen hat. Der hat jetzt in den Niederlanden bei PEC Zwolle einen neuen Verein noch gefunden. Und sonst war nichts mehr, genau.
Okay, danke Vincent. Dieses waren ein paar kleine Transfers, aber feine Transferfenster. Geht er jetzt so ein paar Wochen?
Monate.
Denkt ihr? Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte? Denkt ihr, irgendjemand wird doch mal einen richtigen Banger verpflichten? Oder denkt ihr, nee, Zug ist abgefahren, Saison hat in Europa angefangen, da wird jetzt keiner mehr einen Spieler abgeben?
Schwer einzuschätzen. Weiß es nicht. So große Namen sind mir jetzt gerade nicht irgendwie im Kopf. Und Welches Team hätte noch irgendwie Bedarf? Ich wüsste jetzt auch nicht so gerade aus dem Stegreif, welches Team jetzt gerade richtig Bedarf hätte. Ich kann nur was zu Gerüchten sagen, was Abgangsseite aus der MLS anbetrifft. Und es ist tatsächlich um Kai Wagner. Dem stehen, glaube ich, drei Vereine. Einmal Kroatien, Dynamo Zagreb, die Premier League mit Leeds United und Portugal mit Benfica Lissabon. Drei Vereine, die ihn gern haben möchten. Was durchaus, ich finde jetzt vor allem Leeds und Benfica, durchaus starke Namen sind und auch locken könnten. Ich denke mal nicht, dass er gleich dort Stammspieler sein wird, aber er wird so dieser erste Ersatzspieler sein oder der erste Einwechselspieler auf dieser Position. Da könnte ich dann den potenziell schon sehen. Hat natürlich starke Konkurrenz, aber damit muss er mit einem Wechsel in Europa rechnen. Und vor allem sind es jetzt, abgesehen jetzt von diesen deutschen Gerüchten, die es ja immer wieder gab, diesmal wirklich Top-Team oder halt sehr starke Teams, die durchaus wie Benfica auch international spielen. Also ja, da hat er dann eine echt starke Aufgabe vor sich. Aber wenn er sich so durchbeißt wie in der MLS, wo er auch als No-Name kam und jetzt einer der stärksten Verteidiger ist, wieso kann er es dann da auch nicht in Europa schaffen? Mal schauen, ob er den Wechsel wagt. Will er jetzt, glaube ich, schon seit 2 Jahren mittlerweile den Schritt nach Europa, aber noch nie das richtige Angebot da gewesen. Mal schauen, ob es jetzt das Richtige ist. Sieht man dann.
Gespräch zwischen ihm und seiner Frau. Sie sagt, Kai, komm, wag mal's.
Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um die Folge heute zu beenden.
Ja.
Nein, mich würde es natürlich freuen, wenn Kai Wagner irgendwie bei Leeds oder zu Sporting oder zu wechseln, aber ich weiß nicht, ob das
Benfica
ihn glücklich macht, aber...
Außer zu Sporting Kansas, da dürfen wir gerne kommen.
Der geht doch nicht nach Sporting, davor beendet er seine Karriere.
Ich sehe gerade, in den Gerüchten taucht er ja auch mal Hertha auf. Ist jetzt eher unwahrscheinlicher, ja, gut, aber... Ja,
ich glaube, vor ein paar Jahren.
Das hätte er sich...
Was wir...
Hätte er sich doch nicht antun wollen. Zu Hertha.
Ja, hat er sich auch richtig entschieden. Philly ist halt doch geiler gewesen.
Ja, ja.
Aber was wir jetzt auch beenden werden, ist die Folge. Wie Vincent gerade schon gesagt hat, oder angeteasert hat. Wie immer, ihr kennt unsere Kanäle. Würde uns freuen, wenn ihr da ein Follow, Abo, irgendwas da lassen werdet, wollt. Genauso wie über Feedback. Freuen wir uns auch, wenn ihr uns... Schreibt, wie ihr die Folge fandet. Gerne auch negatives Feedback oder Kritik. Ansonsten bleibt gesund, genießt das Wetter und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao.
Bye bye. Ich hab keinen Satz, Anne.
Was ist das verkackt?
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.